Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Aufnahme vom 6. Januar 2008. Es ist die sechste Predigt in der Reihe Weihnachten in der Enhumba. Das Thema lautet: Was bleibt übrig? Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Euch auch alle ganz herzlich grüßen, denen, denen ich bisher noch nicht persönlich ein gutes neues Jahr wünschen konnte, möchte es damit tun, wünsche euch ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Wisst ihr, wer die ersten Politiker waren? Naja, wenn ich schon heute so an diesem Tag frage, ist es klar, die drei Weisen aus dem Morgenland. Aber warum? Wie immer bei mir drei Gründe. Erstens, sie legten ihre Arbeit nieder. Zweitens, sie zogen feine Gewänder an. Und drittens, sie gingen auf Reisen. Heute ist kirchlicher Feiertag, Heilige Drei Könige. Und wie wir wissen, feiern auch Politiker heute Hochstände. Wir hoffen, dass etwas Gescheites dabei herauskommt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und jetzt auch selber unsererseits über diese biblische Geschichte nachdenken von den drei Weisen aus dem Morgenland, die so im Laufe der Zeit zu Königen, zu ganz gescheiten, hohen Leuten mutiert sind, Kaspar, Melchior und Balthasar. In der Geschichte begegnen uns drei Personen oder drei Personengruppen, die ganz unterschiedlich auf Weihnachten reagieren. Der König Herodes, der wittert in Jesus einen Konkurrenten. Er reagiert, wenn auch zunächst sehr diplomatisch, mit Misstrauen und dann am Ende mit extremer Aggression. Dann sind da Gelehrte, Theologen. Sie kennen sich mit Gott und Glaube und Bibel aus, geben sachlich und kompetent Auskunft, aber bleiben doch recht unberührt, unbeteiligt, gleichgültig. Und schließlich begegnen uns die Weisen aus dem Morgenland. Sie wähnen sich am Ziel ihrer Suche, sind glücklich und können sich ganz hingeben, wie wir es vorhin gehört haben, und taten ihre Schätze auf und gaben dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Der heutige sechste Gottesdienst in unserer kleinen Predigtreihe Weihnachten in der Enhumba steht unter der Frage: Was bleibt übrig? Unsere Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland zeigt Unterschiede in dem, was von Weihnachten übrig bleibt. Was bleibt für König Herodes nach den Feiertagen? Eine Sorge mehr, so dass er am Ende vor lauter Aufregung und Sorge rein prophylaktisch ein ganzes Dorf oder zumindest die Kinder in Bethlehem ermorden lässt. Was bleibt den Schriftgelehrten? Nichts. Das ist auch etwas. Was bleibt unseren Weisen für unsere ausländischen Magier? So werden diese Weisen wörtlich genannt. Erst bei Luther mutieren sie eben zu Weisen und in der kirchlichen Tradition sogar zu Königen. Was führt dazu, dass diese Sterndeuter an Weihnachten all ihre Wünsche in Erfüllung gehen sehen? Die Bibel sagt, was diese Leute ans Ziel ihrer Wünsche bringt, ist ein Stück ihrer Lebenseinstellung. Und das Erste, was diese Lebenseinstellung kennzeichnet, ist Leidenschaft oder ganze Suche nach Wahrheit, Sinn und Erfüllung. Leidenschaft oder ganze Suche nach Wahrheit, Sinn und Erfüllung. Jesus erzählt uns einmal von einem Kaufmann, der mit Perlen handelte und gute Perlen suchte. Perlen waren seit Alexander dem Großen nach Palästina exportiert worden und galten so als der Inbegriff des Kostbaren. Perlen sind für unseren Perlenkaufmann mehr als nur sein Broterwerb. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler. Bestimmt hat er so eine private Sammlung, die er normalerweise vielleicht höchstens guten Freunden sammelte. Aber ab und zu in stillen Stunden schaut er sich diese Sachen an und dann erfährt er großes Glück, einfach wenn er diese Sammlerstücke anschaut. Die verkauft er nicht weiter. Im Laufe der Zeit sammelt er sich so eine enorme Kollektion an. Dennoch, als echter Sammler bleibt er auf der Suche nach dem ultimativen Fund. Ich denke, genau aus solch einem Holz waren unsere Magier aus dem Morgenland geschnitzt. Sie waren leidenschaftliche Sucher nach Wahrheit, Sinn und Erfüllung. Und sie lassen sich ihre religiöse Suche etwas kosten. Zeit, Kraft, Geld. Auf der Suche nach dem ultimativen Fund sind sie sogar bereit, den Glauben, die Glaubenstradition, in der sie aufgewachsen sind, aufzugeben und offen zu sein für etwas ganz Neues. Mich erinnert das ein klein wenig an unsere Expeditionen, die wir in den letzten anderthalb Jahren unternommen haben. Im Herbst 2006 brach eine Gruppe zum Willow Creek Kongress auf nach Bremen. Im Januar 2007 besuchten wir Langensteinbach. Andere waren auf dem Jugendkongress oder auf einer Promisland-Tagung oder kürzlich waren einige in Wetzlar oder wo das war. In dem Langensteinbacher Milieu bin ich vielleicht als etwas fremd aufgefallen. Und manche waren vielleicht bei Willow, kamen sich dort etwas komisch vor. Aber das ist ja egal. Gott sagt einmal, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich glaube, alle, die sich an diesen Expeditionen beteiligt haben, haben die Wahrheit dieses Prophetenwortes erfahren. Wir erlebten, wie unser Bild von Glaube, das wir in uns tragen, erweitert wurden. Und deshalb möchte ich euch einfach einladen, weiter auf der Suche zu bleiben, offen zu sein, dass Gott uns aus einer ganz anderen Ecke erscheinen kann, als wir ihn vielleicht vermuten. Und wenn er auf 50 Jahre aus der Ecke kam, kann er doch im 51. aus der kommen. Halten wir unser Herz einen Spalt breit für Gott offen. Die Brisanz der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland ist ja die, dass hier berichtet wird, die Gläubigen, die sind blind für Gottes Erscheinen in der Welt. Der tägliche Umgang mit der Bibel, der sonntägliche Gottesbesuch hat sie abgestumpft. Sie können sich weder mit denen freuen, die auf der Suche nach Gott ganz neu fündig werden, noch zeigen sie selber Sehnsüchte und Erwartungen. Sie verwalten den Glauben korrekt, aber anteilslos. Wahrscheinlich geht es ihnen so, wie oft auch irgendwelche Leuten, Gläubigen, vielleicht auch aus unseren Reihen, die eigentlich gar nicht wissen, was ihnen fehlt. Sie wissen bloß, dass sie nicht zufrieden sind. Aber sie wissen nicht, was ihnen fehlt. Sie machen ihre Hauskreise, sie kommen in den Gottesdienst, aber alles ist nicht so, wie es einmal war. Wenn man sie fragen würde, unsere Weisen, was bleibt übrig, müssen sie sich eingestehen, im Grunde genommen nichts. Es ist schrecklich. Wahrscheinlich würden sie aus der Not eine Tugend machen und sagen, muss ja nicht immer etwas herauskommen. Die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland möchte zuallererst uns Gläubige fragen, bist du noch auf der Suche? Hast du die Form deines Glaubens, die dir in der Vergangenheit hilfreich war, konserviert? Und ist diese Form vielleicht für dich jetzt sogar zu einem Korsett geworden, das dich selber unfrei macht und du damit noch andere mit dazu? Das Erste, was die fremden Magier zu Heiligen macht, ist ihre leidenschaftliche Suche nach Wahrheit, Sinn und Erfüllung. Und darum bewahre dir eine Offenheit, dass Gott dir ganz neu und anders, als du es vorstellst, dir in diesem neuen Jahr begegnen kann. Starte in dieses Jahr in einer Offenheit, in einer Erwartung, dass Gott dir begegnet. Das zweite Merkmal ihrer Einstellung ist Hingabe oder Mut, der Stimme des Herzens zu vertrauen. Auf seiner Reise begegnet unser Perlenkaufmann manch gutes, wertvolles Stück. Aber eines Tages fand er die köstliche Perle. Eine ganz einzigartige, außerordentliche Perle. Wer sie betrachtet, wird ihm klar, das ist die Perle, nach der ich im Grunde genommen immer gesucht habe. Ja, das können nur die verstehen, wo selber auf der Suche nach etwas Ultimativem sind. Aber dann erlebt man manchmal so Augenblicke, wo man wirklich spürt, jetzt habe ich das gefunden, nachdem ich wirklich Jahre auf der Suche war. Und man kann sich da auch wirklich dann zurücklehnen, das Gefühl haben, jawohl, jetzt habe ich es gefunden. Er begreift, wie der Traum seines Lebens in Erfüllung geht. Genau das erleben unsere Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem. Da heißt es, siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Hingabe und der Mut, einfach der Stimme seines Herzens zu vertrauen, dort, wo sie mir sagt, du bist fündig geworden. Das ist das zweite Merkmal eines Christen. Aber was bedeutet das? Wie ich den Weihnachtsbrief an die Mitarbeiter geschrieben habe, wurde mir bewusst, wir sind ja im Grunde genommen jetzt seit 5 Jahren miteinander an einer Gemeindeaufbauarbeit beschäftigt. Im Frühjahr haben wir im Grunde genommen ein kleines Jubiläum, das 5-Jährige. In dieser Zeit sind viele auf der Suche nach einer Gemeinde zu uns gekommen. Manche sind nach einer Zeit wieder weitergezogen, etliche blieben. Und einige sagen freudig, ich habe Halt gefunden. Ich habe hier eine Heimat gefunden. Es gibt aber auch solche, die unzufrieden sind, bei denen man den Eindruck hat, da ist sozusagen von ihrem Weihnachtserlebnis nicht viel übrig geblieben, außer eine Sorge mehr. Nämlich, jetzt müssen sie sich auch noch mit einer Gemeinde oder mit einem Pastor rumschlagen. Natürlich gibt es immer Dinge, die in einer Gemeinde nicht ideal laufen. Du wirst immer mit Leuten zu tun haben oder mit einem Pastor, der auch mal einen Fehler macht. Aber ich beobachte auch, wie manche ihre Mitarbeit prinzipiell verweigern, sobald sie nicht all das machen können, was ihrer Ansicht nach richtig ist. Manche enthalten der Gemeinde sogar ihre finanzielle Unterstützung vor und rechtfertigen das damit, sie seien, was weiß ich, gegen eine Institutionalisierung des Glaubens oder irgend solche Sachen. Glaube sei ja schließlich eine Privatsache. Meist versuche ich Ihnen so ein Hintertürchen offen zu halten und hoffe, dass Sie eines Tages eine Einsicht bekommen. Solange Sie sich still verhalten, ist für mich auch alles okay, möchte ich ein großzügiger Mensch sein. Aber manche halten die Ruhe nicht aus, müssen sie etwas provozieren oder sie beanspruchen Verantwortung, obwohl sie sich den Pflichten entziehen. Das ist ja logisch. Wo ich Rechte habe, muss ich auch bereit sein, mich bei meiner Verantwortung behaften zu lassen. Und dann muss ich ab und zu einmal ein paar Sätze über Sinn und Ziel eines christlichen Lebens sagen. Erstens, Sinn christlichen Lebens und Glaubens ist, Lebenshilfe zu geben. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Und wenn du meinst, du brauchst keine Hilfe oder die Hilfsbedürftigkeit anderer berühre dich nur peripher, dann ist es wahrscheinlich besser, du verlässt die Gemeinde. Denn du wirst nicht glücklich und die anderen auch nicht. Zweitens, Glaube ist zwar eine persönliche Sache, aber Glaube ist um alles in der Welt nie eine Privatsache. Biblischer Glaube ist ein Lebensstil, für den eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde gehört, weil er davon ausgeht, dass alle, auch der vermeintlich Starke oder der Reiche, Gottes Hilfe, die sich in der Hilfe der Gemeinschaft zeigt, braucht. Drittens, ob das, was du meinst, als Gottes Wort zu hören, vom Heiligen Geist ist oder deine Einbildung, das kannst du nicht entscheiden. Genau dafür braucht es nach biblischer Lehre die Gemeinschaft. Dafür brauchst du das Feedback von Menschen, die auch Christen sind, die dich kennen, mit deinen Stärken und Schwächen und die dir ein ehrliches Gegenüber sind. Viertens, in dem Maß, wie du christliche Gemeinschaft so nutzt, beginnst du, die ganze Kraft in Anspruch zu nehmen, die Gott dir im Glauben anbietet. Christliche Gemeinschaft gründet in der regelmäßigen Teilnahme am Gottesdienst, am Abendmahl, der Zugehörigkeit zu einer verbindlichen Gruppe. So, dass eben die Kraft christlichen Glaubens sich auch zeigen kann. Wenn ich Leute, jetzt habe ich etwas ausgeholt, wenn ich Leute mit diesem Anspruch auf gemeinsames Leben konfrontiere, den ja nicht ich mir ausgedacht habe, sondern die Bibel, reagieren manche aggressiv und beginnen mit allen Mitteln, ihr Reich zu verteidigen, das sie sich so gemacht haben. So wie unser König Herodes. Sie haben Angst, das selbstbestimmte Glaubensreich aufzugeben. Ihnen fehlt der Mut, sich einer Gemeinschaft hinzugeben und wirklich zu warten, was Gott entstehen lässt. Das sind oft die Leute, die eben tatsächlich mit angezogener Handbremse ein Leben lang fahren und sich dann wundern, warum ihnen der Glaube nicht das gibt, was sie im Grunde genommen im Herzen ahnen, dass er ist. Aber Jesus sagt nun einmal nicht, du für dich allein wirst glücklich, sondern er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Paulus sagt, zu befinden, ob in dir Gottes Geist spricht oder deine Einbildung, das ist Sache des Feedbacks der Gemeinde. Christsein ist nie Privatsache. Um es einmal ganz locker auszudrücken, als Einzelwanderer kommst du nicht in den Himmel. Die Bibel sagt mit der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, ob nach Weihnachten die Gemeinschaft mit Jesus bleibt, entscheidet sich am Mut, der Botschaft deines Herzens zu vertrauen, dich ihm, und das kann nur der christlichen Gemeinschaft sein, ganz hinzugeben. Das ist das zweite. Das dritte und letzte Merkmal, um das es geht, ist Disziplin oder Bereitschaft, der Stimme des Herzens zu folgen. Disziplin oder Bereitschaft, der Stimme des Herzens zu folgen. Unser Kaufmann möchte den großartigen Fund erwerben. So ging er hin, heißt es, und kaufte und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Plötzlich ist es ihm nicht mehr wichtig, eine große Kollektion in seinem Safe zu haben, sondern er muss diese eine Perle besitzen. Und für die gibt er alles, aber auch alles, was er hat. Wenn unsere Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland mit der Information endet, sie taten ihre Schätze auf und gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dann ist gesagt, diese Leute sind bereit, ihrem Herzen zu folgen. Sie bleiben nicht Zuschauer, sondern sie werden aktiv. Sie lassen sich ihre neue Lebenseinstellung etwas kosten. So wie der Apostel Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes, nicht Hörer allein, dass ihr euch selber nicht betrügt. Ich bin sehr froh, dass wir das als Gemeinde echt erleben. Vor Weihnachten hat mir eine Leiterin eines Arbeitsbereichs davon erzählt, wie sie Leute angefragt hat für eine bestimmte Aufgabe. Nach einer gewissen Zeit gaben diese eine überlegte, aber eine klare Zusage für ihre Mitarbeit. Da haben Leute, möchte ich mal sagen, ihre Schätze, ihre Schatulle aufgetan. Oder im Frühsommer schrieb mir jemand auf den Gottesdienst über das Thema, wie überwinde ich die Angst, etwas zu verpassen. Da schrieb jemand in einer E-Mail, jeder Sonntag, jeder erste Sonntag im Monat ist für mich ein großer Festtag. Das Abendmahl heute war es. Durch das Abendmahl heute war es ein besonderes Fest. Verpassen tut man nichts. Im Gegenteil, ich bekomme viel Geschenke. Freude, Vertrauen im Herrn auf ewiges Leben. Im Glauben erhalte ich Kraft, alles aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, nicht zu resignieren, sondern für den Tag abends unserem Vater zu danken mit all seinen Geschehnissen. Jeder Tag ist einmalig und für jeden Tag ist für uns gesorgt. Wie sollen wir da etwas verpassen? Für mich ist die Lebensgemeinschaft mit unserem Vater im Himmel eine unendliche Geborgenheit, ein Ruhepol, eine Gewissheit, Kraft, Freude und Zuversicht. Ich denke, auch mit so einer Rückmeldung macht jemand seine Privatschatulle auf und gibt etwas von dem, was er an Weihnachten erlebt hat. Da wir heute eine Geschichte haben, die erzählt, wie die Weisen aus dem Morgenland ihr Portemonnaie öffnen, will ich doch diese Gelegenheit nützen, auch mal übers Geld zu reden. Vor den Sommerferien sprachen wir im Frauenkreis oder in einer Nachmittagsbibelstunde, ich weiß gar nicht mehr genau, wo, irgendwie über Freizeiten und dass es für manche teuer ist. Danach kommt jemand her und gibt mir 50 Euro und sagt, das ist für jemanden, der das braucht. Das war im vergangenen Jahr kein Einzelfall. So konnten wir wirklich unseren Sozialfonds einrichten im vergangenen Jahr, der mittlerweile im Lauf dieses Jahres sehr viel Gutes getan hat. Und zwar einfach deswegen, weil einzelne von euch bereit waren, der Stimme ihres Herzens zu folgen. Ich möchte euch bitten, lest euch den Flyer vom Sozialfonds für 2008 genau durch, wenn er aufliegt. Freut euch mit, dass wir, für meine Begriffe, dieses absolut wichtige Instrument für unsere Gemeindearbeit einrichten konnten. Oder bekommen wir vor zwei Wochen, ich habe es vorher dem David erzählt, bekommen wir vor zwei Wochen von einem Fremden 180 Euro überwiesen als Dank für diesen MP3-Predigtdienst auf unserer Homepage. Ich möchte allen danken, die da in der Technik oder sonst wo mitarbeiten, dass es uns wirklich gelungen ist im vergangenen Jahr, das war ja unsere Vision, dass wir gesagt haben, diese Homepage soll nicht nur Informationen weitergeben, sondern sie soll wirklich das Evangelium hinaus in die Welt tragen. Jetzt bekommen wir so ein Feedback, dass jemand tatsächlich etwas, ich gebe ja keine 180 Euro, wenn mir das egal ist, dass jemand seinen Geldbeutel aufmacht und etwas gibt, weil er da etwas erhalten hat. Zur Einstellung der Weisen gehört Disziplin, das ist die Bereitschaft, der Stimme des Herzens zu folgen. In meiner Predigt am Heiligen Abend zeigte ich am Beispiel von Zachäus den Weg, wie Gott durch Jesus Menschen seinen Frieden schenkt. Zachäus hat nach der Begegnung mit Jesus, wie die Weisen, auch seine Schätze aufgetan und gesagt, Herr, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Wir haben im vergangenen Jahr mehr als im Vorjahr mit unseren Gemeindeeinnahmen soziale und missionarische Aufgaben in unserer Gemeinde und darüber hinaus unterstützt. Das war möglich, weil Einzelne das Jahr durch, wie es in unserer Geschichte heißt, ihre Schätze auftaten, ihrem Herzen folgten und nicht nur Hörer waren. Das begann damit, dass Einzelne am Anfang des Jahres ihren Monatsbeitrag überdachten und ihn erhöhten. So wie auch alles teurer wird. Und es endet damit, dass Einzelne, aber das waren nicht nur zwei, zu mir kamen und gesagt haben, was weiß ich, ich habe einen besonders beruflichen Erfolg gehabt oder ich habe ein persönliches Glück erlebt, ich möchte einen größeren Betrag spenden, wofür kann ich das spenden? Hier zeigt sich unter uns, wie Gottes Vision von Heil und Frieden auf Erden Wirklichkeit wird. Jesus verändert nicht gesellschaftliche Strukturen im Sinn eines Kommunismus. Gottes Vision entsteht, indem in der Gemeinde der Glaubenden Liebe zueinander entsteht. Und aus dieser Liebe erwächst zum Beispiel die Freiheit, Bedürftigen wirtschaftlich Notwendiges zur Verfügung zu stellen. Gemeinsames Leben im Zeichen der Liebe Gottes war seit der ersten Gemeinde ein Markenzeichen des Christseins, so dass es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und man hat das Gefühl, dass nicht einer von ihnen sagt, meine Güter sind mein. Sie hat die Vorstellung, das, was ich bin und habe, ist mir für Gott für eine Zeit zur Verfügung gestellt. So entsteht der Friede, von dem die Weihnachtsgeschichte spricht, den Gott uns in Jesus verheißt, den wir mitgestalten sollen und der nach Weihnachten nicht verpufft, sondern uns wirklich bleibt in ein neues Jahr. Musik.